Mein Thema heute ist über den Arm Gottes und das heißt der Arm Gottes oder mein Arm. Ich habe manchmal beim Beten habe ich vor meinem inneren Auge den Arm Gottes gesehen und habe mich immer gefragt, was bedeutet es eigentlich, dieser ausgestreckte Arm Gottes? Und dann habe ich nach Bibelstellen gesucht, nachgeschaut und fand es sehr interessant, wie viele Bibelstellen über den Arm Gottes gibt. Der Arm Gottes, mit erhobenem Arm führte er Israel aus der Gefangenschaft. Also der Arm Gottes steht für Rettung, für Herrschaft, Kraft, Macht, auch Gericht. Ich sage euch einfach ein paar Bibelstellen dazu. Mit seinem Arm übt er die Herrschaft aus. Jesaja 40, mit ausgestrecktem Arm wird er über euch herrschen. Meine Arme werden Völker richten, Jeremia 51, 5. Er hat Macht geübt mit seinem Arm und Feinde zerstreut. Er hat die ganze Welt gemacht durch seinen Arm. Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind, durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem ich will. Er hat uns und die Tiere in die Erde gemacht mit seinem ausgestreckten Arm. Feinde zerstreut, genau, Psalm 89, 11. Und es steht vor allem auch, dass er kämpft für uns. Im Psalm 44, 11 steht, denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Er kämpft für uns und geschieht nicht durch unsere eigene Kraft. Es werden nicht Kämpfe geführt oder Land eingenommen oder Siege errungen durch unsere Kraft, durch unsere Stärke, unseren Arm, sondern durch Gottes Arm, durch Gottes Kraft. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es Gott wirklich wichtig ist, total wichtig ist, dass wir das verstehen, dass es seine Kraft ist, dass er es ist, der die Dinge bewirkt, der alles wirkt. Und es nicht aus unserer Kraft heraus geschieht, weil wir toll sind oder gut sind oder geistlich sind, sondern es ist seine Kraft. Und dann ist mir auch klar geworden, warum ein kleiner David gegen Goliath gekämpft hat. Ist auch nur ein Symbol dafür, eine Geschichte dafür, dass Gott es wirklich wichtig ist, zu zeigen, er ist es, der die Kämpfe für uns führt. Es ist seine Kraft und durch seine Macht fallen Riesen. David war ja sehr jung. Und als ich dieses Bild so gesehen habe, ist mir klar geworden, warum diese Geschichte so wichtig ist. Und es gibt ganz viele Geschichten ja in der Bibel darüber, wie Gott die Kämpfe geführt hat und Siege errungen wurden durch seinen Rat, durch seine Kraft. Es heißt aber auch, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Da ist kein Segen drauf. Gott, er verflucht uns nicht mehr, wir sind im neuen Bund, wir leben, der Fluch wurde getragen von Jesus, aber es ist kein Segen drauf. Es ist, wenn wir auf Menschen vertrauen, wenn wir auf Menschen bauen, wer bekommt dann die Ehre? Die Menschen, nicht Gott. Und mein Mann hatte mir vor kurzem ein Zitat gesagt, wir haben es leider nicht mehr gefunden, aber es ging ungefähr so, wenn du eine Vision hast oder ein Projekt hast und es ist so groß, dass du denkst, du kannst es schaffen, dann ist es nicht groß genug, weil dann brauchst du Gott nicht dafür. Ja. Und das fand ich ein ganz gutes Zitat. Wenn wir denken, ja, das können wir schaffen, dann sind wir schnell dazu geneigt, uns nicht auf ihn zu verlassen, nicht auf Gottes Kraft, Gottes Hilfe, sondern auf unsere eigenen Fähigkeiten und das, was wir können. Und deshalb ist es auch oft so, dass wenn man vor einer Herausforderung steht und Gott einem eine Aufgabe gibt, dass man vielleicht denkt, wie soll ich das schaffen, kann ich nicht schaffen? Und das ist gut, weil dann wissen wir, es geht nur mit ihm, es geht nur mit seiner Hilfe und er macht es. Dann vertrauen wir auf seine Kraft. Ich habe parallel dazu, zu diesem Thema, hatten wir in der Kinderkirche Josua und Kaleb, die Geschichte von Josua und Kaleb. Deshalb habe ich hier auch ein paar Weintrauben mitgebracht. Sie sind zwar viel, viel kleiner, als sie in echt waren. In echt waren sie ja die Weintrauben so groß, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Josua und Kaleb, die Geschichte, ich fasse sie mal kurz zusammen. Der Herr hat, also sie steht in, habt ihr eure Bibeln dabei? Ja. Bibeln? Bibel raus. Bibeln dabei. In 4. Mose 13, Vers 1 bis 2. Könnt ihr, wenn ihr wollt, mitlesen. Ihr könnt es aber auch zu Hause nachlesen. Und, bitte? 4. Mose 13, 1 bis 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Gott hat gesagt, es ging ja um das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt, das gut ist. Und Gott hat zu Mose gesagt, sende mir Kundschafter aus, 12 Männer waren es, die das Land auskundschaften. Und er hat vorher gesagt, das Land, das ich ihnen gebe. Also es ist ja schon eine Zusage gewesen. Er hat schon gesagt, ich gebe euch das Land. Dann sind die Kundschafter ja in das Land ausgezogen, haben es ausgekundschaftet, 40 Tage, haben diese riesen Weintraube mitgebracht und haben dann aber gesagt, 10 der Kundschafter haben ja gesagt, oh, das Land, das ist zwar gut, aber in diesem Land wohnen riesige Menschen, wahrscheinlich Riesen, riesige Menschen, die total stark sind und wir können das Land nicht einnehmen. Sie haben auf diese Riesen geschaut und sie hatten total Angst davor. Und es ist ja auch logisch, wenn man menschlich auf einen, so einen großen Menschen schauen würde und man steht davor und sieht diese Riesen, also diese großen, starken Menschen und schaut darauf, ist es ja eigentlich logisch, dass man dann denkt, ich fliehe lieber. Und dem stelle ich mich lieber nicht. Wie soll das möglich sein? Wie soll es möglich sein, so einen großen, starken Mann zu überwältigen, da zu gewinnen? Wenn man menschlich schaut, dann wäre es ja. Und die hatten, also sie hatten auf das geschaut, was sie vor Augen gesehen haben, nicht auf das, was Gott gesagt hat, nicht auf Gottes Zusagen. Sie haben sich ja, sie haben dann auf ihre eigene Kraft geschaut, was sie machen können, was möglich ist, menschlich betrachtet, ohne Gottes Zusage, ohne darauf zu achten, was Gott ihnen eigentlich schon zugesagt hat und ohne überhaupt Gott zu kennen. Eigentlich kannten sie Gott nicht, weil wenn sie Gott gekannt hätten, dann hätten sie gewusst, nee, mit ihm ist alles möglich. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Mit meinem Gott ist alles möglich. Und wenn mein Gott mit mir ist und mit mir geht, dann ist es möglich, was vielleicht vor dem menschlichen Auge nicht möglich ist. Und dann hatten sie so eine Angst, dass sie mit ihrer Angst das ganze Volk angesteckt hat. Sie haben diese Angst, die ist ganz schnell, hat sich ganz schnell verbreitet. Und sie haben, um diese Angst noch groß zu machen, ein Gerücht erzählt. Sie haben einfach gar nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben ein Gerücht verbreitet, haben dem ganzen Volk ein Gerücht gesagt und alle haben das geglaubt, diesem Gerücht. Es war ja gar nicht wahr, was sie gesagt haben. Also sie haben gesagt, das Gerücht war, was sie verbreitet haben, ist, dass dieses Land, dass diese Bewohner das Volk fressen, dass sie die Einwohner fressen, ja. Und so haben die halt richtig Angst gekriegt, haben gedacht, oh nein, die werden uns fressen, da können wir nicht hingehen. Und alle haben es ihnen geglaubt. Und dann gab es Josua und Kaleb, die meisten kennen die Geschichte bestimmt. Josua und Kaleb, sie haben gesagt, nein, wenn der Herr, das steht in 4. Mose 14, 8 bis 10, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ja, sie haben es umgedreht. nicht sie, wir werden gefressen werden. Und sie haben dann auch gesagt, denn ihr Schutz, das war auch interessant, das habe ich, finde ich gerade, sie haben gesagt, denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Gott ist aber mit uns, aber sie haben keinen Schutz mehr. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und weil Gott mit uns ist, braucht man sich auch nicht zu fürchten. Ich fand es auch ganz interessant, dass sie haben zwar gesagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat, aber sie müssen ja gewusst haben, dass der Herr Gefallen an ihnen hat. Wenn sie nicht gewusst hätten, dass sie bereits Gottes Gefallen haben, dann würde man sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, würde man sich auch nicht vor einer versammelten Mannschaft hinstellen und sagen, die Angst hat und die schon aufgebracht ist und Angst kann wirklich einem aus der Kontrolle fahren lassen, also Angst, was eine Macht Angst hat, das wissen wir, und sich vor so eine Mannschaft zu stellen und das zu sagen, dass wir sie essen werden sozusagen, sie werden unser Brot sein und wir werden das Land einnehmen, denn Gott ist mit uns. Sie müssen gewusst haben, dass sie Gottes Gefallen haben. Und ich glaube, sie kannten Gott und sie wussten, dass Gott mit ihnen ist, im Gegensatz zu den anderen. Sie wussten nicht, ob sie Gottes Gefallen haben. Ob sie sich vielleicht, und ich finde das auch einen interessanten Punkt, das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns das nicht verdienen müssen, dass wir nicht irgendwas tun müssen, um Gottes Gefallen zu haben, um angenommen zu sein von ihm, denn er hat uns angenommen. Wenn wir ihn aufgenommen haben, wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir seine Kinder. Er hat uns angenommen. Es ist dieses Jahr schon zu uns geschehen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir wissen, dass Gott für uns ist, was wir im Lobpreis gesungen haben, dass er für uns ist und dass er gut ist. Und dann hat man eine andere Position, einen anderen Stand, woraus man wie Josua und Kaleb sprechen kann, ohne sich von der Angst irre zu leiten lassen oder von der Angst lähmen zu lassen und leiten zu lassen und zu sagen, nee, also die sind so gefährlich, ich habe Angst, deshalb gehe ich nicht in dieses Land und deshalb nehme ich diese Verheißung, die Gott für mich hat, nicht ein. Es kann passieren, dass wir da einfach uns lähmen lassen und stehen bleiben. Josua und Kaleb aber haben gesagt, nein, sie haben sich vor das Volk gestellt und haben gesagt, dass wir das Land kriegen. Und dann ist was passiert, das Volk war so aufgebracht, dass sie Steine genommen haben und Josua und Kaleb mit den steinigen wollten. Nur weil Josua und Kaleb gesagt haben, nein, Gott ist doch mit uns, wir werden dieses Land einnehmen mit ihm. Und dann wollten sie die steinigen. Und dann ist es so interessant, was dann passiert ist, Gottes Herrlichkeit ist erschienen. Gottes Herrlichkeit ist in diesem Moment erschienen. Er selbst hat sie gerechtfertigt. Er hat sich hingestellt und hat angefangen zu sprechen. Und dieser Punkt, als wir das in der Kinderkirche gemacht haben, den fand ich auch so stark. Er ist es. Wenn wir stehen zu ihm, wir halten zu ihm und er hält zu uns und er rechtfertigt uns und er beschützt uns. Er beschützt uns. Sie sind nicht umgekommen, sie wurden nicht gesteinigt. Gott hat dafür gesorgt, dass sie beschützt sind. Und das also finde ich ganz stark. Gottes Herrlichkeit ist erschienen und was er dann dem Volk sagte, ist Folgendes. Wir wissen ja, das Volk kam nicht in das verheißene Land, nur Josua und Kaleb und alle, die unter 20 Jahre alt waren, konnten dann in dieses Land das Land einnehmen. Aber zu den anderen hat Gott Folgendes gesagt. Wir sind jetzt bei 4. Mose 14, 22 bis 24. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern, schon den Vätern, zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Du total stark. Er hat Gott geglaubt, seiner Zusage. Er kannte Gott, er wusste, ja, er hat dem geglaubt und er hat es auch erhalten, was Gott ihm zugesagt hat. Er hat es erhalten. Er ist nicht dabei umgekommen oder, ja, er hat es erhalten. Und ja, da möchte ich euch alle ermutigen, wirklich diese Zusagen, die Gott macht, festzuhalten, die er zu uns spricht. Und er spricht zu uns. Die Joyce Meyer hat letzt auch einen ganz tollen Satz gesagt. Ist ja, vielleicht kennt ihr auch das Thema, manchmal fragt man sich, kann ich Gottes Stimme hören? Höre ich sie überhaupt? Höre ich überhaupt Gott sprechen? Weil Gott sagt ja hier, weil sie nicht auf meine Stimme gehört haben. Und ich kenne das auch, früher war das auch immer so, aber es gibt ja diesen Bibelvers, meine Schafe hören meine Stimme. Also habe ich diesen Bibelvers immer festgehalten und habe gesagt, nein, ich bin ein Schaf. Ich bin sein Kind, ich bin ein Schäfchen, also höre ich seine Stimme. Habe das immer wieder festgehalten, wenn die Zweifel kamen, kann ich ihn hören oder nicht. Aber die Joyce Meyer, die sagt was ganz Tolles, die sagt, ja, du sollst nicht dir selbst vertrauen, ob du die Stimme Gottes hören kannst, sondern vertrau darauf, dass Gott spricht. Da habe ich gedacht, das ist auch so toll. Darauf können wir vertrauen. Das eine ist der Blick, kann ich es wiederum oder nicht? Das andere ist, nein, Gott spricht. Und natürlich spricht er zu seinen Kindern, natürlich spricht er zu uns. Und er wird auch sicherstellen, dass wir es verstehen. Er spricht in der Sprache, in der wir es verstehen können. Er würde nicht in einer anderen Sprache zu uns sprechen. Das wäre ja... Er sagt ja auch, wenn meine Kinder um mich was bitten, warum sollte ich ihnen Stein geben oder was Schlechtes? Nee, also er spricht, darauf können wir vertrauen, er spricht zu uns und wir hören es so, also in unserer Sprache so, dass wir es verstehen können. Und das fand ich auch ganz interessant, wieder diesen Blick, nicht auf mich selbst kann ich es schaffen, kann ich es hören, sondern auf ihn. Ja, ich wollte euch jetzt noch ein Zeugnis erzählen. Und zwar, als wir diese Geschichte Josua und Kaleb in der Kinderkirche hatten, das war die Zeit, in der der Herbert hier den Aufruf gemacht hat für die Haare, also es gab ja den Aufruf für die Haare, für all die Leute, die Haarprobleme haben und auch für Leute, die Hautprobleme haben. Und ich einmal war ich in der Kinderkirche. Und wir haben diese Geschichte gemacht. Und zwar so, man hat ja zu sich selbst gepredigt am meisten. Ja. Diese Josua und Kaleb-Geschichte. Ich habe gedacht, ja, ich möchte so sein wie Josua und Kaleb. Ich möchte glauben. Ich möchte nicht ein Zweifler sein. Denn der Zweifler wird hin und her gerissen und erhält nichts. Ja. Ich möchte so sein wie Josua und Kaleb und ich möchte glauben. Und wenn der Herr heute gesagt hat, er möchte Hautprobleme heilen oder Haarprobleme heilen, dann glaube ich dem. Dann möchte ich mich damit eins machen und glaube dem. Und es ist so, meine Haarprobleme, also meine Haare wachsen wieder nach. Es ist total stark. Ich habe es erst mal gar nicht gesehen. Erst als der Herbert letzte Woche von dem Zeugnis erzählt hat, dass eine Frau schon zum Friseur muss, habe ich gedacht, ich muss mal nachschauen. Und dann habe ich gesehen, wie meine Haare, sie wachsen nach. Wenn ihr es genau sehen wollt, könnt ihr nachher zu mir kommen. Ja. Wer noch ein Zeichen, wer es sehen möchte, sie wachsen nach. Und es ist aber mit den Hautproblemen, das ist so, es war auch weg erstmal, 2 Wochen lang, dann kam es wieder. Ja, dann kam es wieder und habe ich gedacht, nein. Und dann kommen natürlich die Gedanken, oh, warum kommt das jetzt wieder? Und so, wo ich dann aber, ich wusste, nein, es ist einfach, wie der Feind arbeitet. Und auch da entscheide ich mich, ich halte das fest, Gott hat es gesagt, und ich glaube dem, dass es geheilt ist. Und manche Dinge, die müssen wir einfach festhalten, bis wir sie sehen. Aber also manche Dinge, die geschehen gleich und manche, die geschehen vielleicht später. Aber wir halten sie fest. Wir halten sie fest. Und es ist auch nicht geschehen, weil mein Glaube jetzt so toll war und ich mir auf die Schulter klopfen kann, ja toll, ich habe jetzt geglaubt dafür, dass meine Haare nachwachsen oder so. So ist es ja auch nicht. Es ist ja eigentlich... Ganz einfach, es ist so, ich habe dem geglaubt, was Gott in dem Fall zu Herbert und Marita gesprochen hatte. Und damit habe ich mich eins gemacht, das habe ich festgehalten, dem habe ich geglaubt. Und, oder bei anderen Dingen, die Gott sagt, wenn er sagt, ich habe dich angenommen, du bist geliebt oder was auch immer. Er sagt immer wieder, es wird immer wieder angegriffen werden und der Feind möchte es uns immer wieder wegreißen. Aber wir können uns entscheiden, dem zu glauben, was Gott spricht, was er zu uns spricht. Und er spricht genug in seinem Wort und ich bin sicher, dass er zu uns allen spricht, wirklich, bin ich sicher. Und es gibt genug Verheißungen und das, daran halten wir fest. Dass, ja, und es ist seine Kraft, um zurückzukommen auf den Arm Gottes, es ist seine Kraft, die das bewirkt. Ich halte das fest, aber er tut es. Ich muss mich ja nicht drum kümmern, wie lässt er meine Haare nachwachsen oder wie will er das schaffen, zum Beispiel, wenn ich angefochten bin mit meinen Kindern oder mit Zukunftsängsten oder so. Er wird es schaffen. Dann halte ich auch an dieser Verheißung fest, dass er sagt, meine Kinder werden von dem Herrn gelehrt und ihr Friede wird groß sein. Und immer wieder kommt die Welt und will das wegnehmen und einem Flöhe in die Ohren setzen, die einem was anderes erzählen über die Kinder oder über die Zukunft. Und dann kann ich entscheiden, nein, ich halte daran fest, er sagt es und wie er es macht, das ist ja gar nicht unsere Sache, sondern wir halten dem fest. Ich habe zum Schluss noch einen Bibelvers aus dem Hohelied zum Mitnehmen, also als Symbol. Und zwar steht im Hohelied 8, 5 bis 6, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an dein Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Leg mich an wie ein Siegel an dein Herz. Es ist eine Liebesbeziehung zwischen Salomo und Sulamit, aber man kann sie auch übertragen sehen von Jesus und uns. Eine Liebesbeziehung zwischen ihm, zwischen Gott und zwischen uns. Und in diesem Fall sagt Jesus zu uns, leg mich an wie ein Siegel an dein Herz und wie ein Siegel an dein Arm. Ist doch total interessant, dass da steht, dass wir ihn an unseren Herz und an unseren Arm legen sollen. Und das möchte ich euch mitgeben als Erinnerung, dass es seine Kraft ist, die Dinge bewirkt, dass er das bewirkt. Und ein Siegel ist etwas Verschlossenes. Ein Siegel ist eine Nachricht von einer wichtigen Person. Es ist was Verschlossenes. Wir gehören ihm. Wir sind sogar versiegelt mit dem Heiligen Geist, heißt es. Er ist in unserem Herzen. Und wir sind geleitet durch den Heiligen Geist. Er ist in uns. Und wir sind geleitet durch ihn. Und es ist seine Kraft, sein Arm, der die Dinge bewirkt und erschafft. Und wir legen ihn als Symbol an unser Herz, in unserem Herzen. Er ist in unserem Herzen und an unserem Arm. Finde ich total stark. Und es ist auch so, auch nochmal zu dem Zeugnis, es gibt noch zwei ganz tolle Bibelstellen, die ich euch auch noch mit euch teilen möchte. In den Psalmen 71, 16 bis 19, und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum, verlass mich nicht, oh Gott, bis ich verkündige deinen Arm, dem künftigen Geschlecht, allen, die da kommen werden, deine Macht. Das ist, was wir tun sollen, wir verkündigen seinen Arm. Das bedeutet, das, was er getan hat, seine Werke, das sollen wir weiter verkündigen. Und wenn wir auch versiegelt sind im Herzen mit ihm, dann ist es so, dass da keine Lügen reinkommen. Schlechte Gedanken reinkommen wollen, die uns den Blick auf die Riesen und auf Unmögliches richten wollen, dann wissen wir, nein, wir gehören ihm und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und es ist auch so, dass es heißt in dem Hohelied, wir sind versiegelt mit seiner Liebe. Und die ist ein unauslöschliches Feuer, eine unauslöschliche Flamme. Keine Wasser werden sie auslöschen. Wir haben das Ja. Ja, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der alles in allen bewirkt. Ich danke dir, Herr, dass es deine Kraft und Macht ist, die wir verkünden dürfen, die wir erleben dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du uns herausgerissen hast aus Finsternis, aus dem Schlamm. Ich danke dir, dass wir solche sind, die glauben, die die Verheißungen, die all die, oh Heiliger Geist, ich bitte dich, Herr, dass du jetzt kommst und dass du in allen, dass du jeden erinnerst an die Zusagen, die du bereits schon gemacht hast, an all das Gute, dass du den Blick wendest auf das Gute, auf die Zusagen, die du gemacht hast. Ich bitte dich, Herr, um Offenbarung, dass du uns deine Kraft offenbarst, dass du uns deinen starken Arm offenbarst und dass du jeden Einzelnen hier erinnerst an die Zusagen, an all die guten Worte, die du gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir solche sind, die die Verheißung erlangen durch Glauben, dass wir solche sind, die zur Ruhe gelangt sind, wie der Micha auch gepredigt hatte vor 2 Wochen, zur Ruhe gelangt sind von unseren eigenen Werken. Ich danke dir, Herr, dass wir dir gehören, dass keiner uns aus deiner Hand reißen darf. Dass wir dir gehören, dass du derjenige bist, der uns beschützt, der mit uns ist. Und dass wir solche sind, die dir vertrauen. Ich danke dir, dass wir den Siegeskranz festhalten, den du uns gegeben hast. Und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, wir kämpfen den guten Kampf, indem wir den Glauben bewahren, festhalten und ein gutes Gewissen. Ich danke dir, Herr, dafür. Ich danke dir, Herr, dass du Hindernisse aus dem Weg schaffst, dass du Hindernisse aus dem Weg räumst, dass du derjenige bist, der vor uns hergeht, dass wir diejenigen sind, die an deiner Hand sind und dir nachfolgen. Ich danke dir, dass du uns versiegelt hast, dass du zu uns sprichst und dass du uns immer wieder erinnerst, den Blick auf das zu richten, was du uns zugesagt hast, auf die Verheißungen, die du uns zugesagt hast. Ich danke dir, Herr. Ich bete, dass das wirklich ganz tief in unsere Herzen fällt. Dass es ganz tief in unsere Herzen fällt, dass wir wirklich solche sind, die das festhalten, was du uns zugesagt hast. Und die Verheißung erleben, die das bekommen, was du uns zugesagt hast. Ich danke dir, dass wir solche sind, die das erleben, die das erleben. Weil du gut bist. Und ich danke, dass wir diese guten Früchte, dass wir sie essen, dass wir das Gute schmecken und kosten, was du für uns hast und für unsere Familien. Und ich danke dir, dass du total gut bist. Ich danke dir, dass du unsere Kämpfe kämpfst, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Ich danke dir, Herr, dass du den Sieg schon errungen hast für uns und wir uns daran anlehnen dürfen, dass wir da einfach auf diesem Triumphwagen mitfahren dürfen. Ich danke dir, dass du uns hochgehoben hast. Und ich bete, dass wir das sehen werden, wie du Wunder tust. Und sein ausgestreckter Arm steht auch dafür, dass Gott Wunder tut, mit seinem ausgestreckten Arm. Und ich danke dir und ich bete, dass wir das erleben, dass wir das sehen, dass wir das sehen werden und erleben werden, Herr, wie du Wunder wirkst. Einfach nur, weil du uns liebst und weil du gut bist. Danke dir, Herr. So, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, ja, dass du wirkst, dass dein Wort bewirkt,
wozu du es gesandt hast. Ich danke dir, Herr, für all das Gute, das du für uns hast. Ich danke dir, dass wir nicht im Schauen wandeln, sondern im Glauben. Wir sind die, die wandeln im Glauben. Und ich danke dir, dass wir den Glauben haben, das heißt, wir sollen den Glauben haben, wie du ihn hast, dass unser Glauben sich mit deinem verbindet. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du derjenige bist, der Wunder wirkt. Ich danke dir, dass jeder was von dir erhalten hat, dass keiner hier ist, der sagen kann, ich habe nichts von dir und ich habe nichts, woran ich festhalten kann. Ich danke dir, Herr, dass wir daran festhalten, an dem, was du für uns hast, an all dem Guten, das du für uns hast, dass wir daran festhalten und dass niemand unseren Siegeskranz wegnehmen kann. Ich danke dir, Herr, dafür, dass wir das festhalten, was du zu uns gesprochen hast, was du für uns hast. Ich danke dir, Herr, und dass wir immer wieder, das Heiliger Geist, ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wenn Ängste kommen, Sorgen kommen, dann auf deine Verheißungen, auf dein Wort zu schauen, auf das, was du zu uns sprichst, auf das, was du für uns hast, darauf zu schauen. Ich bitte dich, Herr, ja, erinnere uns daran während der Woche, überhaupt, immer, und wir wollen dich mehr und mehr kennenlernen. Wir wollen solche sein, die die Verheißung erlangen durch Glauben und die dir, ja, wie Josua und Kaleb, die solche sind, die dir glauben. Ich danke dir, Herr, dass du den Weg für uns bereit, vor uns hergehst und vor uns bereitest. Danke, Herr.